Wer je das Privileg hatte, einem Familienfest der Forsythes beizuwohnen, hat den bezaubernden und lehrreichen Anblick einer Familie des gehobenen Mittelstandes in vollem Glanz genossen. Und wenn einer dieser Glücklichen die Gabe psychologischer Analyse besitzt...
Ein Talent ohne finanziellen Wert und daher etwas, was alle Forsythes entsprechend ignorieren.
So hat er ein Schauspiel gesehen, das ein unergründliches menschliches Problem illustriert.
In einfacheren Worten, er hat in einem Zusammentreffen dieser Familie...
In der kein Zweig den anderen mochte, in der nicht einmal unter dreien ihrer Mitglieder ein Gefühl bestand, das der Bezeichnung Sympathie wert war...
Beweise dieser unverständlichen, greifbaren Zusammengehörigkeit gefunden, die eine Familie zu einer so bedeutenden Einheit in der Gesellschaft, zu einem so getreuen Abbild der Gesellschaft im Kleinen werden lässt.
Die Forsythe-Saga, nach dem gleichnamigen Roman von John Galsworthy, aus dem Englischen von Luise Wolf und Leon Charlitt. Musik und Komposition Henrik Albrecht. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Siebter Teil. Fin Fleur Forsythe. Erstes Kapitel. Geburt eines Forsythe.
Das erste Ehejahr mit Annette verlief auf eine Forsythe'sche Art gut für Soames. Die Geburt eines ersten gemeinsamen Kindes stand unmittelbar bevor. Somit hatte sich zumindest ein Grund für die Heirat mit der jungen Französin für Soames eingelöst. Doch lastete ein tiefer Schatten über dieser Rendite.
Es gibt Komplikationen. Geht denn in diesem Leben nichts ohne Komplikationen?
Soames ging durch die Gartenpforte über den Rasenplatz, blieb auf dem Weg zum Fluss stehen, kehrte um und ging zur Gartenpforte zurück, ohne zu wissen, dass er sich bewegt hatte. Das Geräusch von knirschenden Rädern auf dem Fahrweg überzeugte ihn, dass die Zeit vergangen und der Doktor fort war.
Was hat er eigentlich gesagt?
Die Lage ist folgende, Mr. Forsythe. Ich kann das Leben Ihrer Frau retten, wenn ich operiere. Aber das Kind wird tot zur Welt kommen. Wenn ich nicht operiere, wird das Kind wahrscheinlich lebend zur Welt kommen. Aber es besteht höchste Gefahr für die Mutter. In jedem Fall glaube ich nicht, dass sie noch ein Kind haben kann. Begreiflicherweise kann sie in ihrem Zustand nicht für sich selbst entscheiden. Und wir können nicht auf ihre Mutter warten. Es ist an Ihnen, die Entscheidung zu treffen, während ich das Notwendige besorge. Ich werde in einer Stunde zurück sein.
Die Entscheidung. Was für eine Entscheidung. Keine Zeit, einen Spezialisten herzubekommen. Keine Zeit für irgendetwas.
Das Geräusch der Räder verhallte. Soames aber stand noch immer da. Dann hielt er sich plötzlich die Ohren zu und ging an den Fluss zurück.
Dass es so verfrüht kommen muss, ohne jede Möglichkeit für irgendetwas vorzusorgen. Nicht einmal ihre Mutter hier zu haben. Wenn ich nur den Jargon des Arztes verstanden hätte, diese medizinischen Feinheiten... um sicher zu sein, dass ich die Chancen richtig abwäge.
Aber es war unverständlich für ihn, wie ein juristisches Problem für einen Laien. Und doch musste er sich entscheiden.
Diese Laute, die aus ihrem Zimmer kommen, zu ihr gehen würde es nur erschweren. Ich muss ruhig sein, klar denken.
Auf der einen Seite das Leben, fast sicher das Leben für seine junge Frau, sicherer Tod für sein Kind.
Und keine Kinder mehr.
Auf der anderen wahrscheinlicher Tod für seine Frau, fast sicher das Leben für sein Kind.
Und keine Kinder mehr. Was soll ich wählen?
In einem sonderbaren Gedankenspiel meinte er, nicht Annette dort hinter den besonnten Scheiben liegen zu sehen, sondern Irene in ihrem Schlafzimmer Montpellier Square, wie es vor 16 Jahren vielleicht ihr Schicksal hätte sein können.
Hätte ich damals gezögert. Nicht einen Augenblick operieren, ihr Leben erhalten. Keine Entscheidung, nur ein instinktiver Hilferuf. Obwohl ich sogar damals schon wusste, dass sie mich nicht liebte.
Aber das? Nein. Es war nichts Überwältigendes in seinem Gefühl für Annette. Seine Stirn war feucht, obwohl die Luft kühl war. Soames ging hinein.
Ich weiß, dass sie sich das Kind wünscht. Wenn es tot zur Welt kommt und nachher keine Aussicht mehr, Es würde sie schrecklich unglücklich machen. Keine Chance mehr. Alles umsonst, Jahr um Jahr eine kinderlose Ehe. Nichts, sie festzuhalten. Sie ist so jung. Nichts, auf das sie sich freuen könnte. Und ich...
Er presste die Hände an die Brust.
Warum kann ich nichts denken, ohne mich selbst einzubeziehen? Kann ich mich nicht ausschalten und überlegen, was ich zu tun habe?
Der Gedanke verletzte ihn und verlor dann seine Schärfe, als wäre er auf einen Panzer gestoßen.
Sich selbst ausschalten? In eine Leere hinein? Unmöglich. Die Vorstellung allein ist entsetzlich, ist unsinnig.
Damit betrat er wieder den Boden der Wirklichkeit, den Grund seiner Foresight-Natur und ruhte einen Augenblick aus.
Wenn man aufhört zu sein, hört alles auf. Es kann noch eine Weile weitergehen, aber es hat keinen Zweck mehr.
Es war sein Kind, das sie haben sollte. War er für die Operation, so verurteilte er sie beide zu ewiger Kinderlosigkeit.
Wozu habe ich sie geheiratet, wenn nicht... um einen gesetzlichen Erben zu haben.
Er dachte an seinen Vater, der an der Schwelle des Todes auf die Nachricht wartete.
James fühlte sich seit einer guten Woche schwach. Schließlich war er nicht mehr aufgestanden. Sein Zustand hatte sich bedenklich verschlechtert und nun musste man ernsthaft mit seinem baldigen Tod rechnen.
Dieser Joyne, er hat Kinder. Er hat die Frau, die ich wirklich geliebt habe. Und jetzt einen Sohn von ihr und ich. Ich soll mein einziges Kind vernichten. Annette kann nicht sterben. Es ist nicht möglich. Sie ist stark.
Er stand noch eine Weile so da, als er den Wagen des Arztes hörte. Er ging ihm entgegen, musste jedoch warten, bis er wieder herunterkam.
Nun, Herr Doktor?
Die Lage ist unverändert. Haben Sie sich entschieden?
Ja. Operieren Sie nicht.
Nicht? Verstehen Sie richtig. Die Gefahr ist groß.
Sie sagten, es sei eine Aussicht.
Eine Aussicht, ja. Aber keine große.
Sie sagen, das Kind muss tot zur Welt kommen, wenn Sie operieren.
Ja.
Sind Sie immer noch überzeugt, dass Sie auf keinen Fall ein zweites Kind haben kann?
Man kann nie absolut sicher sein, aber es ist sehr unwahrscheinlich.
Sie ist kräftig. Wir wollen es darauf ankommen lassen.
Der Arzt schaut ihn ernst an.
Es geschieht auf Ihre Verantwortung. Bei meiner eigenen Frau könnte ich es nicht.
Soames Kinn zuckte, als hätte ihn jemand geschlagen.
Bin ich da oben zu irgendetwas zu gebrauchen?
Nein.
Gut. Ich werde in der Bildergalerie sein. Sie wissen wo?
Ja.
Der Arzt nickte und ging hinauf. Soames blieb stehen und lauschte.
Morgen um diese Zeit habe ich vielleicht Ihren Tod auf dem Gewissen. Ich habe viel durchgemacht. Aber ich werde nicht schwach werden. Es ist eine Aussicht vorhanden, beide zu behalten. Eine Chance.
Es begann schon dunkel zu werden, als sie endlich die Tür öffneten. Aus dem Zimmer drang nicht ein Ton. Milchiges Zwielicht breitete sich langsam über Treppe und Flur. Er sah hinauf und erblickte eine schwarze Gestalt näher kommen. Ihm stand das Herz still.
Was ist das? Der Tod? Der Tod, der aus ihrer Tür kommt. Nur ein Dienstmädchen ohne Häubchen und Schürze.
Der Doktor möchte Sie sprechen, Sir.
Was?
Oh, Sir, es ist vorüber.
Vorüber? Was soll das heißen?
Es ist geboren, Sir.
Er stürzte die Stufen hinauf und stieß in dem dunklen Durchgang plötzlich auf den Arzt. Der Mann trocknete sich die Stirn.
Nun, rasch!
Beide leben. Ich glaube, es ist alles in Ordnung. Ich gratuliere Ihnen. Es hing an einem Haar.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Was ist es?
Eine Tochter. Glücklicherweise. Ein Sohn hätte sie getötet. äußerste Sorgfalt für beide und es wird gehen. Wann kommt die Mutter?
Heute zwischen 9 und 10, hoffe ich.
Bis dahin werde ich hierbleiben. Wollen Sie sie sehen?
Nicht jetzt. Bevor Sie gehen, ich werde Ihnen das Essen hinaufschicken.
Er ging hinunter. Unsagbare Erleichterung und doch...
Eine Tochter.
Er fand es ungerecht. So viel riskiert zu haben, diese Todesangst ausgestanden zu haben.
Und was für eine Todesangst?
Alles für eine Tochter. Er stand vor dem lodernden Feuer in der Halle und versuchte, mit sich ins Reine zu kommen.
Mein Vater.
Eine bittere Enttäuschung. Man konnte es nicht verschleiern.
Während er dort stand, wurde ihm ein Telegramm gebracht.
Komm sofort. Dein Vater liegt im Sterben. Mutter.
Er las es mit einem würgenden Gefühl in der Kehle. Man hätte meinen sollen, er könne nach diesen letzten Stunden nichts mehr fühlen, aber er fühlte es.
19:30, ein Zug von Reading 9 und Madame Lamottes Zug,
wenn sie ihn erreicht hat,
kam 20:40. Er wollte ihn erwarten und weiterfahren. Er bestellte den Wagen und ging hinauf. Der Doktor kam zu ihm heraus.
Sie schlafen.
Ich will nicht hineingehen. Mein Vater liegt im Sterben. Ich muss hin. Ist alles in Ordnung?
Ja, ich glaube. Sie können beruhigt wegfahren. Aber Sie kommen doch bald zurück.
Morgen. Hier ist die Adresse. Gute Nacht.
Soames wandte sich um. Er zog seinen Pelz an.
Tod. Ein frostiges Geschäft.
Im Wagen rauchte er eine Zigarette, einer seiner seltenen Zigaretten. Die Nacht war windig und flog auf schwarzen Schwingen. Die Wagenlichter mussten den Weg suchen.
Der alte, alte Mann. Eine trostlose Nacht, zu sterben.
Der Londoner Zug lief gerade ein, als er die Station erreichte, und Madame Lamotte kam ihm behäbig, schwarz gekleidet und sehr gelb im Lampenlicht entgegen. Sie trug eine Reisetasche.
Ist das alles an Gepäck, was Sie haben?
Oui, aber ja, ich hatte keine Zeit. Wie geht es meiner Kleinen?
Es geht beiden gut. Ein Mädchen.
Ein Mädchen? Ja. Welche Freude. Ich hatte eine furchtbare Überfahrt.
Ihre umfangreiche schwarze Gestalt, von der furchtbaren Überfahrt unberührt, erklomm den Wagen.
Et vous, mon cher?
Mein Vater liegt im Sterben. Ich bin auf dem Weg zu ihm.
Tja, quel malheur.
Grüßen Sie Annette von mir.
Oui, oui.
Soames lüftete seinen Hut und ging zu seinem Zug.
Diese Franzosen.
Ging es ihm durch den Kopf.
2. Kapitel. James erfährt es.
Eine einfache Erkältung, die er sich in dem Zimmer mit den Doppelfenstern geholt hatte, wo die Luft und die Leute, die zu ihm kamen, sozusagen gefiltert wurden. Und schon musste James um sein Leben kämpfen. Eine leichte Erkältung, die ihm die Kräfte nahm und sich rasch auf die Lunge legte.
Ich wusste ja, dass es so kommen würde, bei der ständigen Lüfterei.
Einen Tag lang war er sehr ängstlich, wandte schon im Voraus alle Vorsichtsmaßregeln und Heilmittel an, atmete überaus vorsichtig und ließ jede Stunde seine Temperatur messen. Emily war unbesorgt. Doch am nächsten Morgen, als sie hereinkam, flüsterte die Pflegerin:
Er will sich nicht messen lassen.
Emily ging zu seinem Bett und sagte sanft:
Wie fühlst du dich, James?
Sie hielt das Thermometer an seine Lippen. James blickte zu ihr auf.
Ach, was hat das für einen Zweck? Ich will es nicht wissen.
Da war Emily besorgt. Er atmete mühsam, sah schrecklich gebrechlich und blass aus und hatte hellrote Flecken auf den Wangen. Sein Schweigen, die Art, wie er jeden kleinsten Rest Energie bewahrte, bewies, mit welcher Hartnäckigkeit er kämpfte.
Sein Gesichtsausdruck sagt, dass er kämpft. Kein Grund, also die Hoffnung zu verlieren.
Es rührte sie tief. Und obwohl ihr Gesicht im Krankenzimmer gefasst und ruhig war, rannen ihr die Tränen über die Wangen, sobald sie draußen war. Am 3. Tag um die Teezeit sah sie eine Veränderung.
Es hat keinen Zweck. Ich bin müde. Lass Sums holen.
Ja, James. Gut. Sofort.
Sie küsste ihn auf die Stirn. Eine Träne fiel darauf. Und als sie sie abwischte, sah sie, dass seine Augen dankbar blickten. Da verlor sie alle Hoffnung und sandte das Telegramm an Soames.
Als Soames aus der windig kalten Nacht hereinkam, war das große Haus still wie ein Grab. Er stieg die Treppen hinauf. Er zögerte vor der Tür.
Kein Laut kommt von drinnen.
Leise drückte er die Klinke herunter und stand im Zimmer, bevor er bemerkt wurde. Das Licht war gedämpft. Seine Mutter und Winifred saßen dem Bett gegenüber. Die Pflegerin kam von der anderen Seite, wo ein leerer Stuhl stand.
Für mich.
Als er näher kam, standen Mutter und Schwester auf, aber er wehrte mit der Hand ab und sie setzten sich wieder. Er ging zu seinem Stuhl und beobachtete den Vater.
Vaters Atem klingt erstickt. Seine Augen sind geschlossen.
Und während Soames seinen Vater so abgezehrt und blass daliegen sah und seinen mühsamen Atemzügen lauschte, überkam ihn ein leidenschaftlicher Zorn auf die Natur.
Diese grausame, unerklärliche Natur, die langsam den Atem aus diesem elenden Körper presst, das Leben des Wesens auslöscht, das mir das Liebste auf Erden ist. Er hat so vorsichtig, so mäßig und enthaltsam gelebt wie kaum jemand sonst. Und das ist sein Lohn. Das Leben langsam und qualvoll aus sich herauspressen zu lassen.
Ohne zu wissen, dass er es aussprach, sagte er:
Es ist grausam.
Er sah seine Mutter ihre Augen bedecken und Winifred das Gesicht gegen das Bett neigen.
Frauen, sie werden so viel besser mit allem fertig als Männer.
Er ging einen Schritt näher zu seinem Vater. James schlug die Augen auf. Soames beugte sich über ihn. Die Lippen bewegten sich.
Hier bin ich, Vater.
Was für Nachrichten. Mir sagt man ja nie.
Die Stimme erstarb und eine Flut von Empfindungen arbeitete in Soames Gesicht, sodass er kein Wort hervorbrachte.
Es ihm sagen. Ja. Aber was?
Er nahm seine ganze Kraft zusammen, presste die Lippen aufeinander und sagte dann:
Gute Nachrichten, mein Lieber, sehr gute. Annette hat einen Sohn.
Es war ein sonderbarer Laut, hässlich, erleichtert, kläglich, triumphierend.
Wie die Töne, die ein kleines Kind von sich gibt, wenn es bekommt, was es will.
Die Augen schlossen sich wieder und das erstickte Atmen begann aufs Neue. Die Lüge, die er in der festen Überzeugung gesagt hatte, dass James nach dem Tod die Wahrheit nicht erfahren werde, raubte ihm im Augenblick jede Fähigkeit, etwas zu empfinden. Etwas berührte seinen Arm. Es war der nackte Fuß seines Vaters. Nach Atem ringend hatte er diesen unter der Decke hervorgestreckt. Soames ergriff ihn. Er war zart, mager und sehr kalt. Mechanisch wärmte er ihn mit seinen Händen und lauschte auf die gequälten Atemzüge seines Vaters, während die Fähigkeit zu fühlen wieder in ihm erwachte.
Mit mir ist es aus, mein Junge. Pass auf sie auf. Pass auf dich auf. Pass
ja,
auf.
Ja.
Ich lege alles in deine Hände.
Ja.
Fast unmittelbar danach wurde sein Atem leichter und ruhiger. Er lag ganz still. Der gespannte Ausdruck seines Gesichts verschwand. Eine seltsame weiße Stille trat an dessen Stelle. Die Lider zuckten, ruhten. Das ganze Gesicht entspannte sich. Nur eine schwache Bewegung seiner Lippen verriet, dass er atmete. Soames sank auf seinen Stuhl zurück und streichelte wieder den Fuß. Er hörte die Pflegerin drüben beim Feuer leise weinen.
Merkwürdig, dass sie, eine Fremde, die einzige von uns ist, die weint.
Er vernahm das leise Knistern und Prasseln der Flammen im Kamin.
Wieder geht einer der alten Forsythes zur letzten Ruhe ein. Wundervoll waren sie alle. Wunderbar, wie er sich gehalten hat.
Seine Mutter und Winifred neigten sich vor, hingen an James' Lippen. Soames aber lehnte sich zurück, hielt die Füße und wärmte sie. Es spendete ihm Trost, obwohl sie kälter und kälter wurden. Plötzlich fuhr er auf, ein Laut, wie er ihn nie gehört hatte, kam von James' Lippen, als breche ein Herz mit einem langen Stöhnen. Ein starkes Herz, das so Abschied nehmen konnte. Es war still. Soames sah auf sein Gesicht. Keine Bewegung, kein Atemzug.
Tot.
Er küsste die Stirn, wandte sich um und ging aus dem Zimmer. Er lief hinauf in sein Schlafzimmer, sein altes Schlafzimmer, das stets für ihn bereit stand, warf sich aufs Bett und brach in Schluchzen aus, das er in den Kissen erstickte.
To instruct the nation in what a change and changing Europe.
Es muss denn das Wirtunen sein.
Этот смертоснавал третий коммунистический интернационал. Союз рабочих всего мира, стремящихся к установлению советской власти во всех странах.
Won the war. We've won it in the hand of words wild and unanimous. I signal to peace and overwhelming character.
Drittes Kapitel. Begegnungen.
Am Nachmittag des 12. Mai 1920 trat Soames Forsythe aus dem Knightsbridge Hotel, wo er wohnte, um eine Gemäldeausstellung in einer Galerie nahe der Cork Street zu besuchen und, wie so oft schon, in die Zukunft zu investieren. Er ging zu Fuß. Seit dem Krieg nahm er nie einen Wagen, wenn es sich vermeiden ließ.
Die Fahrer sind eine unhöfliche Gesellschaft. Wenn sie auch jetzt, wo der Krieg vorüber ist und das Angebot, die Nachfrage wieder zu übersteigen, beginnt, höflicher werden, wie es eben der menschlichen Natur entspricht.
Dennoch hatte er ihnen nicht verziehen, weil er sie mit düsteren Erinnerungen und,
wie alle Angehörigen ihrer Klasse,
auch vage mit der Revolution identifizierte. Die große Angst, die er während des Krieges ausgestanden hatte, und die noch größere Angst, die er seither im Frieden empfand, waren nicht ohne psychische Folgen für seine zähe Natur geblieben. So oft hatte er im Geist den Ruin erlebt, dass er aufgehört hatte, an dessen reale Wahrscheinlichkeit zu glauben.
Wenn man 4.000 Pfund pro Jahr an Einkommen und Sondersteuern zahlt, von einem nichts Ärgeres mehr widerfahren.
Musste man nur für seine Frau und eine Tochter sorgen, so bot ein Vermögen von einer 250.000 geschickt angelegt, allerdings selbst der wahnwitzigen Idee einer Vermögenssteuer gegenüber eine gewisse Garantie.
Er ging zu Fuß. Übrigens hatte er keine Eile, denn Fleur sollte ihn um 4 Uhr in der Galerie treffen und es war erst 2:30.
Fleur.
Er hatte diesen fremdländischen Namen, für den er sich bei ihrer Geburt so plötzlich entschieden hatte, nie bereut, wenn es auch eine Konzession an die Franzosen war.
Fleur. Nun ist sie schon erwachsen. Fast 20 Jahre. Fleur. Ein hübscher Name. Ein hübsches Kind. Aber ruhelos. Zu ruhelos und eigenwillig.
Sie kannte auch ihre Macht über den Vater. Soames dachte oft darüber nach.
Was für ein Fehler, so in seine eigene Tochter vernarrt zu sein. Alt werden und vernarrt sein. 65.
Er wurde älter, aber er fühlte es nicht. Denn seine zweite Ehe war,
glücklicherweise vielleicht, zog man Annettes Jugend und ihr gutes Aussehen in Betracht,
eine kühle Angelegenheit. Er hatte in seinem Leben nur eine echte Leidenschaft gekannt. für seine erste Frau, für Irene. Sie hatte ihn verlassen und war schließlich die Frau seines Vetters Joyen geworden.
Vetter Joyen ist sehr zittrig und alt geworden, sagt man. Kein Wunder. Mit 72, nach 20 Jahren einer dritten Ehe.
Soames blieb einen Augenblick stehen und lehnte sich an das Parkgitter. Ein passender Ort für Erinnerungen. Auf halbem Weg zwischen dem Haus in der Park Lane, das seine Geburt und den Tod seiner Eltern gesehen hatte, und dem kleinen Haus am Montpellier Square, wo er vor 35 Jahren seine erste Ausgabe der Ehe genossen hatte.
Jetzt nach 20 Jahren der zweiten Ausgabe kommt mir die alte Tragödie vor wie ein früheres Dasein, das mit der Geburt Fleurs geendet hat.
Als er bei der Galerie in der Cork Street ankam, zahlte er seinen Schilling Eintritt, nahm einen Katalog und ging hinein. Gerade wollte er sich in seinen Katalog vertiefen, als er in seinem Augenwinkel eine ihm nur zuvertraute Person erspähte. Sie kehrte ihm den Rücken zu. Instinktiv aber hielt Soames sich den Katalog vors Gesicht, zog seinen Hut in die Stirn und starrte durch den Spalt dazwischen hin.
Diesen Rücken kann man nicht verkennen, obwohl das Haar darüber jetzt grau ist. Irene.
Seine geschiedene Frau, Irene.
Und das daneben ist zweifellos ihr Sohn. Von diesem Joyen Forsythe. Ihr Junge, 6 Monate älter als meine Tochter.
Im Geist durchlebte er nochmals die bitteren Tage seiner Scheidung. Er wandte sich ab, um ihnen aus dem Weg zu gehen, konnte seine Augen aber nicht abwenden.
Sie hatte sich zu ihrem Sohn gewendet und sprach mit ihm.
Ihr Profil ist noch so jugendlich, dass ihr graues Haar wie gepudert scheint, als ginge sie zu einem Maskenball. Und ihre Lippen lächeln, wie ich sie nie habe lächeln sehen.
Ärgerlich musste er zugeben, dass sie noch immer schön war und so jung aussah wie eh und je.
Wie der Junge das Lächeln erwidert.
Der Anblick beleidigte seinen Gerechtigkeitssinn. Er missgönnte ihr das Lächeln des Jungen.
Es übertraf alles, was Fleur ihm gab. Und das war unverdient.
Ihr Sohn hätte der meine sein können. Und Fleur ihre Tochter, wenn sie sich korrekt verhalten hätte.
Er hörte den jungen Mann lachen und sagen,
ob das wohl eines von Tante Junes Sorgenkindern ist, Mama?
Paul Post? Ich glaube ja, Liebling.
Bei dem Kosewort zuckte Soames leise zusammen.
Ich habe es nie von ihr gehört.
Dann sah sie ihn. Ihre Hand krampfte sich um die Falten ihres Rockes. Sie zog die Brauen hoch und ihr Gesicht wurde steinern. Sie ging weiter.
Ein Beispiel dafür, wie man nicht malen darf,
sagte der Junge und ergriff ihren Arm. Soames starrte ihnen nach.
Der junge Mann sah gut aus mit seinem Forsythe-Kinn und den tiefliegenden dunklen Augen, die etwas Sonniges hatten, als wäre ein Glas Sherry darüber gegossen. Vielleicht war es sein Lächeln oder auch sein Haar.
Besser, als es diese beiden verdienen.
Sie gingen in den nächsten Raum, verschwanden aus seinem Blickfeld.
Hallo Vater, da bist du ja.
Nun, du bist ja eine sehr pünktliche junge Dame.
Fleur, dieser kostbarste Besitz seines Lebens, war von mittlerer Größe, mit kurzem, nussbraunen Haar. Ihre weit auseinanderstehenden braunen Augen zeigten ein so klares Weiß, dass sie glänzten, wenn sie sich bewegten. Und doch waren sie in der Ruhe beinahe träumerisch. Unter ihren fast weißen Lidern mit den schwarzen Wimpern und zeigten einen erwartungsvollen Ausdruck. Sie hatte ein reizvolles Profil und nichts von ihrem Vater außer einem energischen Kinn.
Soames merkte, dass seine Miene sanfter wurde, als er sie ansah, runzelte die Stirn und versuchte, Gleichmut zu bewahren.
Wie sich das für einen Forsythe ziemt.
Nun, warum bist du so spät?
Oh, ich habe nur auf einen Sprung bei Imogen vorbeigewollt und dann habe ich dort Tante Winifred und diesen Monsieur Profond getroffen.
Ach, was findet deine Tante eigentlich an dem Burschen?
Ich weiß nicht. Er sieht recht undurchsichtig aus. Mutter mag ihn auch ganz gern.
So, so.
Vetter Val und seine Frau waren auch dort.
Was? Ich dachte, sie sind nach Südafrika zurückgegangen.
Nein, die haben ihre Farm verkauft. Val will in Sussex Rennpferde züchten. Sie haben ein hübsches altes Landhaus gefunden und mich eingeladen.
Wie sieht seine Frau jetzt aus?
Sie ist still, aber sehr hübsch, finde ich.
Ein Draufgänger, dein Vetter Val.
Nein, Papa. Sie hängen so aneinander. Papa, ich versprach, vom Samstag bis zum nächsten Mittwoch zu Ihnen zu kommen.
Rennpferde züchten,
brummte Soames. Das war schlimm genug, aber nicht der eigentliche Grund seines Missfallens.
Warum zum Teufel kann mein Neffe nicht draußen in Südafrika bleiben?
Seine eigene Scheidung damals war schlimm genug, auch ohne die Heirat seines Neffen mit der Tochter seines Gegners, eine Halbschwester von June und dem Jungen, den er eben zum ersten Mal gesehen hatte.
Wenn ich nicht aufpasse, wird Fleur alles über die alte Schande erfahren.
Unerfreuliche Dinge. Sie verfolgten ihn an diesem Nachmittag wie ein Schwarm Bienen.
Ich habe das nicht sehr gern.
Ich möchte aber die Rennpferde sehen und Sie haben versprochen, mich reiten zu lassen. Ja. Val kann nicht viel gehen, weißt du? Aber er ist ein glänzender Reiter. Er will mir die Pferde vorführen.
Er wusste, dass sie sich seine Schwäche nur allzu gern zunutze machte. Sie schob ihre Hand unter seinen Arm und sagte:
Gehen wir. Es ist eine schauderhafte Ausstellung.
Pferderennen. Schade, dass der Krieg damit nicht aufgeräumt hat. Ich fürchte, er gerät seinem Vater nach.
Ich weiß nichts von seinem Vater.
Nein. Er interessierte sich für Pferde und brach sich in Paris den Hals, als er eine Treppe hinunterging.
Oh.
Gut für deine Tante, dass sie ihn los ist.
Mit gerunzelter Stirn erinnerte er sich an die Untersuchung, die vor 6 Jahren in Paris stattgefunden hatte. Es war eine ganz normale Treppe in einem Haus, wo man Baccarat zu spielen pflegte.
Entweder die Gewinne oder die Art, in der er sie gefeiert hatte, mussten Darty zu Kopf gestiegen sein.
Das Gericht zeigte für die ganze Sache wenig Interesse und er hatte nur Schwierigkeiten gehabt.
Schau, da vorne gehen Leute, die auch in der Galerie waren.
Was für Leute?
Sie kamen mir entgegen, als ich die Ausstellung betrat. Du musst sie bemerkt haben. Die Frau ist außerordentlich schön.
Komm in die Konditorei,
sagte Soames unvermittelt, fasste sie am Arm und führte sie hinein. Es war für ihn erstaunlich, so etwas zu tun. Und er fragte ziemlich unsicher:
Was willst du haben?
Ich möchte eigentlich gar nichts. Ich habe schon einen Cocktail und ein riesiges Mittagessen gehabt.
Wir müssen etwas bestellen, da wir nun einmal hier sind. 2x Tee und 2 von diesen Nougat-Dingern.
Kaum hatte er sich gesetzt, fuhr er zusammen. Die 3...
Jene 3...
kamen herein.
Oh nein, Mama!
Er hörte den Jungen etwas zu Irene sagen.
Dieses Lokal ist sehr nett. Ich lade euch ein.
Und die 3 setzten sich.
In diesem peinlichen Augenblick verfolgte ihn der Schatten der Vergangenheit. Und in Gegenwart der beiden einzigen Frauen, die er je geliebt hatte,
seiner geschiedenen Frau und der Tochter ihrer Nachfolgerin,
fürchtete Soames nicht so sehr diese beiden wie seine Cousine June, die Irene und ihren Sohn begleitete.
June könnte eine Szene machen, könnte die Kinder einander vorstellen, ist zu allem fähig.
Etwas zu hastig biss er in das Nougat und es klebte an seiner Gaumenplatte fest.
Eine Gaumenplatte? Hat Joyen eine? Hat Irene eine? Es hat eine Zeit gegeben, in der ich sie gesehen habe, als sie gar nichts anhatte. Es ist zumindest etwas, das mir niemand nehmen kann. Und sie weiß es, wenn sie auch so ruhig und beherrscht dort sitzt, als wäre sie niemals meine Frau gewesen.
Während er mit den Fingern nach dem Nougat an seinem Gaumen stocherte, blickte er zu Fleur hinüber. Sie kaute gedankenverloren. Doch ihre Augen ruhten auf dem Jungen. Der Foresight in ihm sagte:
Denke, fühle und du bist erledigt.
Ein sonderbares Gefühl regte sich in seinem Foresight-Blut. Ein leiser Schmerz, der sich nur um Haaresbreite von Vergnügen unterschied.
Wenn nur June nicht plötzlich ihre Pfeile abschießt.
Der Junge sprach:
Natürlich, Tante June.
Nennt er seine Halbschwester wirklich Tante? Sie muss allerdings bald 50 sein.
Es ist wirklich nett von dir, sie zu ermutigen, nur zum Kuckuck.
Soames sah verstohlen hin. Irenes Blick ruhte aufmerksam auf ihrem Jungen.
Sie hatte so viel Zärtlichkeit für Bosini. So viel Zärtlichkeit für den Vater dieses Jungen. Für diesen Jungen.
Er berührte Fleurs Arm und sagte:
Nun, hast du genug?
Noch eins bitte, Papa.
Nein, dir wird sonst schlecht werden. Wir gehen.
Er ging zum Ladentisch, um zu zahlen. Als er sich wieder umdrehte, sah er Fleur an der Tür stehen und ein Taschentuch halten, das der junge Mann ihr offenbar eben übergeben hatte.
F.F. Fleur Forsyth, das ist meines. Danke vielmals.
Forsyth? So heiße ich ebenfalls. Vielleicht sind wir verwandt.
Wirklich? Ja, sicher. Es gibt keine anderen. Ich wohne in Maple Durham und Sie?
In Robin Hill.
Frage und Antwort waren einander so rasch gefolgt, dass alles vorüber war, bevor er einen Finger rühren konnte.
Mein Gott.
Er sah Irenes Gesicht, das einen erschreckten Ausdruck zeigte, schüttelte fast unmerklich den Kopf und schob seinen Arm unter dem Fleurs.
Komm.
Sie rührte sich nicht.
Hast du nicht gehört, Papa? Ist das nicht sonderbar? Wir haben denselben Namen. Sind wir verwandt?
Was sagst du? Forsyth? Entfernt vielleicht.
Mein Name ist Joyen, Sir. John, abgekürzt.
Ach ja, entfernt. Sehr freundlich von Ihnen. Guten Tag.
Danke vielmals. Au revoir.
Au revoir,
hörte er den jungen Mann erwidern.
Viertes Kapitel. Fien Fleur Forsyth.
Als sie aus der Konditorei traten, wollte Soames nicht mehr an die Sache rühren. Er warf von der Seite einen Blick auf sie und merkte, dass sie ihn ebenso ansah. Sanft erkundigte sie sich:
Warum magst du diese Verwandten nicht, Papa?
Wie kommst du darauf?
Cela se voit. Das sieht man doch.
Was für eine Art, sich auszudrücken.
Trotz 20-jähriger Ehe mit einer Französin hatte Soames noch immer wenig Sympathie für ihre Muttersprache. Er fand sie theatralisch und besonders geeignet für Spott und böse Bemerkungen.
Du musst sie doch kennen. Aber du hast dir nichts anmerken lassen. Ich habe gesehen, wie sie dich anschauten.
Nie im Leben habe ich diesen jungen Mann gesehen.
Nein, mein Lieber. Aber du kennst doch die anderen.
Ja. Dein Großvater und sein Bruder hatten einen Streit. Die beiden Familien verkehren nicht mehr miteinander.
Wie romantisch.
Was denkt sie sich wohl dabei?
Fragte er sich. Das Wort schien ihm extravagant und gefährlich. Es war, als hätte sie gesagt, wie originell.
Und sie werden auch weiterhin nicht untereinander verkehren.
Fleur lächelte nur.
Was für ein Streit.
Ach, wegen eines Hauses. Es ist eine uralte Geschichte. Dein Großvater starb an dem Tag, wo du geboren wurdest. Er war 90.
90? Gibt es viele Forsyths außer denen in dem roten Buch?
Ich weiß nicht. Sie sind jetzt alle zerstreut. Die Alten, außer Timothy, sind tot.
Fleur schlug die Hände zusammen.
Timothy, ist das nicht köstlich?
Ganz und gar nicht.
Es kränkte ihn, dass sie Timothy köstlich fand. Es war wie eine Beleidigung seiner Familie.
Diese neue Generation verspottet alles Solide und Beständige. Ach, wenn Timothy das unruhige England seiner Großneffen und Großnichten sehen könnte, würde er sicherlich seinen Unmut äußern.
Plötzlich fiel ihm ein, wie wenig er jetzt von seiner Familie wusste.
Die alten Tanten bei Timothy sind seit vielen Jahren tot. Es gibt keine Nachrichtenbörse mehr. Wie ist es Ihnen allen während des Krieges ergangen?
Wo ist Robin Hill, Papa?
Robin Hill? Der Mittelpunkt der ganzen Tragödie. Weshalb will sie das wissen?
Jetzt stell dich nicht so an.
In Surrey, nicht weit von Richmond. Warum?
Ist das Haus dort?
Welches Haus?
Na, um das der Streit ging.
Ja. Aber was hat das alles mit dir zu tun? Wir fahren morgen nach Hause. Du solltest lieber an deine Kleider denken.
Du lieber Himmel, das ist alles erledigt. Eine Familienfehde. Das ist ja wie in der Bibel. Oder bei Mark Twain. Furchtbar spannend. Welche Rolle hast du dabei gespielt, Vater?
Was kümmert dich das?
Wenn ich sie doch fortführen soll.
Wer sagt, dass du sie fortführen sollst?
Du, mein Lieber.
Ich? Ich sagte, es hat nichts mit dir zu tun.
Das finde ich auch. Dann ist ja alles in Ordnung.
Sie war zu spitzfindig für ihn. Fine, wie Annette sie manchmal nannte.
Findest du nicht, dass die Mutter des jungen Mannes die schönste Frau ihres Alters ist, die du je gesehen hast?
Soames zuckte zusammen.
Unheimlich, wie sie daran festhält.
Ich habe sie nicht bemerkt.
Aber mein Lieber, ich habe doch deinen Seitenblick gesehen.
Du siehst alles und noch viel mehr, wie mir scheint.
Wie ist ihr Mann? Er muss dein Vetter sein, wenn eure Väter Brüder waren.
Tot. Soviel ich weiß. Ich habe ihn seit 20 Jahren nicht mehr gesehen.
Was war er?
Maler.
Das ist aber nett.
Er hat mich einmal beleidigt.
Ah, ich verstehe. Du hast dich nicht gerecht. Und deshalb hängt es dir immer noch nach. Armer Vater. Du musst es mir überlassen.
Es war wirklich, als läge er im Dunkeln und ein Moskito surrte über seinem Kopf umher. Eine solche Hartnäckigkeit war ihm neu bei Fleur.
Ja, sie ist Finn. Finn.
Fünftes Kapitel. In Robin Hill.
Joan Forsythe hatte den 19. Geburtstag seines Sohnes damit verbracht, in Robin Hill ruhig seine Angelegenheiten zu ordnen. Er machte jetzt alles sehr ruhig, weil sein Herz angegriffen und ihm,
wie seiner ganzen Familie,
der Gedanke an den Tod zuwider war. Wie sehr hatte er sich nie klargemacht, bis er eines Tages vor 2 Jahren wegen gewisser Symptome zum Arzt gegangen und erfahren hatte,
jeden Augenblick, bei jeder Überanstrengung.
Er hatte es mit einem Lächeln aufgenommen.
Bei einem Forsythe die natürliche Reaktion auf eine unangenehme Wahrheit.
Erst als die Symptome sich auf der Rückfahrt verschlimmerten, war er zur vollen Klarheit über den Urteilsspruch gekommen, der über ihm schwebte.
Ich werde vorsichtiger sein müssen, als je ein Mensch gewesen ist.
Sein Arzt hatte ihn in jeder anderen Hinsicht für gesund erklärt.
70 Jahre sind kein Alter. Sie werden noch lange leben, wenn Sie sich schonen.
Ich werde kürzer treten, um meiner und meiner Familie willen.
Dieser Entschluss, den er vor nahezu 2 Jahren gefasst hatte, entwickelte in vollem Maße die beschaulichen Seiten seines Charakters. Die traurige Geduld alter Leute, die zum Müßiggang verurteilt sind, verbarg er durch ein Lächeln, das, sogar wenn er allein war, auf seinen Lippen blieb. Und er erfand fortwährend allerlei Vorwände, um die erzwungene Untätigkeit zu verbergen.
Allen Menschen droht der Tod. Und Joyen, dem er nur ein wenig deutlicher und ernster drohte, hatte sich so daran gewöhnt, dass er wie andere Leute meist an andere Dinge dachte. Jetzt dachte er an seinen Sohn.
John war an diesem Tag 19 Jahre alt geworden und hatte kürzlich einen Entschluss gefasst. Er hatte die Schule im April verlassen, ohne die geringste Ahnung zu haben, was er eigentlich werden wollte. Der Krieg, der ewig zu dauern schien, war gerade zu Ende, als er im Begriff war, 6 Monate vor seiner Zeit einzurücken. Seitdem musste er sich allmählich an den Gedanken gewöhnen, dass es ihm jetzt freistand, selbst eine Wahl zu treffen. Er hatte mit seinem Vater verschiedene Gespräche geführt und als er vergnügt erklärte,
»Ich bin zu allem bereit. Ausgenommen natürlich Kirche, Heer, Rechtswissenschaft, Bühne, Medizin, Börse, Geschäft und Technik.«
Erkannte Joyen, dass sein Sohn eigentlich zu nichts Lust hatte. Schließlich hatte John gesagt,
»Wenn es nicht zu viel kostet, Vater, möchte ich es gerne mit der Landwirtschaft versuchen. Mir scheint das die einzige Art Leben zu sein, die niemandem schadet. Ausgenommen die Kunst, aber davon kann bei mir keine Rede sein.«
Joyen hatte ein Lächeln unterdrückt und geantwortet,
»Gut, du sollst dahin zurückkehren, wo wir im Jahre 1760 unter dem ersten Joyen waren. Es wird die Theorie des ewigen Kreislaufs beweisen. Und wahrscheinlich wirst du bessere Rüben ziehen als er.«
»Hältst du es nicht für einen guten Plan, Vater?«
»Er ist nicht schlecht, mein Lieber. Und wenn du dich wirklich dafür entscheidest, wirst du mehr Gutes tun als die meisten Menschen.« Was allerdings wenig genug ist.
Zu sich selbst jedoch sagte er,
Er wird sich nicht dafür entscheiden. Ich gebe ihm 4 Jahre. Immerhin ist es gesund und harmlos.
Nachdem er die Sache gründlich überlegt und mit Irene besprochen hatte, schrieb er seiner Tochter, Mrs. Val Darty, und fragte sie, ob sie einen Landwirt in ihrer Nähe wüssten, der John als Lehrling annehmen würde. Hollys Antwort war enthusiastisch. Sie wüssten einen vortrefflichen Mann ganz in ihrer Nähe, und sie und Val wären glücklich, John bei sich zu haben.
Der Junge sollte morgen fort.
Joyen betrachtete durch die Blätter der alten Eiche die Aussicht, die ihm seit 32 Jahren so lieb war. Der Baum, unter dem er saß, schien nicht einen Tag älter. So jung waren die kleinen, bräunlich-goldenen Blätter, so alt das weibliche Graugrün des rauen Stammes.
Ein Baum der Erinnerungen, der noch hunderte Jahre leben wird, wenn nicht irgendein Barbar ihn fällt.
Unter diesem Baum überlegte Joyen, ob er, der alles so vollständig in Ordnung gebracht hatte, jetzt nicht lieber die Augen schließen und von ihnen gehen sollte.
Es liegt etwas Unwürdiges darin, so parasitenhaft an dem zwecklosen Ende eines Lebens zu hängen, indem ich nur zweierlei bedauere. Dass ich in meiner Jugend so lange von meinem Vater getrennt gewesen bin und dass meine Verbindung mit Irene so spät zustande gekommen ist.
Und gerade da sah er sie über das Feld heraufkommen. Irene und der Junge kamen Arm in Arm vom Bahnhof.
Irene besuchte ihn bald unter seiner Eiche. Sie sah bedrückt aus.
Was ist los, mein Liebes?
Wir haben jemanden getroffen.
Wen?
Soames.
Soames. Seit 2 Jahren vermied er es, an diesen Namen zu denken, weil er wusste, dass es ihm schaden konnte. Jetzt klopfte sein Herz ganz beunruhigend, so als wäre es aus seiner Verankerung gerutscht.
Er und seine Tochter waren in der Galerie und nachher in der Konditorei, wo wir Tee tranken.
Wie sah er aus?
Grau, aber sonst ganz der Alte.
Und die Tochter?
Hübsch. Wenigstens fand es John.
Joyens Herz fing wieder an zu pochen. Das Gesicht seiner Frau hatte einen gespannten, fast bestürzten Ausdruck.
Du hast nicht...
Nein, aber John kennt ihren Namen. Das Mädchen ließ ihr Taschentuch fallen und John hob es auf.
June war mit dir. Hat sie sich eingemischt?
Nein, aber es war alles sehr sonderbar und sehr gezwungen. John konnte das spüren.
Ich habe mich oft gefragt, ob es richtig war, ihm alles zu verschweigen. Wir haben gewusst, dass diese Situation eines Tages kommen wird, nicht? Ich glaube, es ist besser, es ihm zu sagen, bevor er es von anderen erfährt.
Noch nicht, Joyen.
John, dessen Zimmer früher seine Kinderstube gewesen war, lag ebenfalls wach. Die Beute eines Gefühls, über das die Menschen immer diskutierten, die niemals Liebe auf den ersten Blick erlebt hatten. Er hatte sie bei dem Leuchten der dunklen Augen kommen gefühlt, die ihn im Café angesehen hatten, und war so überzeugt, dass dies sein Traum war. Dass das, was folgte, ihm wundersam und natürlich zugleich erschien.
Fleur.
Ihr Name allein genügte beinahe für ihn, der so empfänglich für den Reiz der Worte war. Und jetzt, in der Dunkelheit, stieg seine Temperatur sehr schnell. Fleurs Bild vor Augen lag er wach und rief sich ihre Worte zurück, besonders das...
Au revoir. Das hat so sanft und heiter geklungen. Au revoir. Und nicht leben Sie wohl. Welch ein Glück, dass sie ihr Taschentuch fallen gelassen hat. Sonst hätte ich sie nie kennengelernt.
Je mehr er an das Taschentuch dachte, desto unfasslicher schien ihm sein Glück.
Fleur.
Es war wie ein Gedicht. Reime gingen ihm durch den Sinn. Worte wollten miteinander verbunden werden. Er war nahe daran zu dichten.
Musik. Sie hörten Die Forsyth-Saga nach dem gleichnamigen Roman von John Galsworthy. 7. Teil. Finn Fleur Forsyth. Die Personen und ihre Darsteller waren die Erzähler Rosel Zech und Hans Zischler. Der junge Joyen, genannt Joe, Simon Rühhag. Soames, Udo Schenk. Irene, Irina Wanka. John, Paul Herwig. Fleur, Laura Mehr. James, Horst Sachtleben. Emily, Carola Renier. Madame Lamotte, Cornelia Boje. Außerdem Dagmar Heller, Michael Tregor und Annette Wunsch. Ton und Technik Günther Hess und Angelika Haller. Assistenz Sigrid Fieber. Musik und Komposition Henrik Albrecht. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Bayerischer Rundfunk, Unterhaltung Wort 2002.